Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Beim Telefonieren, beim Zahlen mit der Kreditkarte, beim E-Mail-Schreiben, beim Googlen, überall und täglich hinterlassen wir Spuren. Spuren, die sehr viel über uns verraten. Grund zur Sorge für Datenschützer, Grund zur Freude aber für Wissenschaftler. Denn ihnen öffnet sich damit ein ungeheurer neuer Datenschatz. Auf unseren digitalen Spuren, eine Kontextsendung von Pascal Bieber.
Meistens sind wir uns dessen gar nicht bewusst, aber wir hinterlassen ständig digitale Spuren. Jeder, der ein angeschaltetes Mobiltelefon mit sich herumträgt, ist jederzeit ortbar. Das Telefon nimmt nämlich immer wieder Kontakt auf mit dem nächstgelegenen Sendemast und verrät so den Standort, vom Mobilfunkbetreiber minutiös aufgezeichnet. Jede, die mit Kreditkarte bezahlt, wird mit Ort, Datum und gekauftem Artikel registriert. Jeder, der eine E-Mail schreibt, hinterlässt Informationen über sich und den Adressaten seiner Nachricht auf dem Rechner des Anbieters. Suchanfragen im Internet, Kontaktaufnahmen in sozialen Online-Netzwerken wie Facebook oder Twitter, all diese Aktivitäten hinterlassen digitale Spuren. Und wo Spuren sind, sind bald auch Spurensucher. Nicht nur kommerzielle, sondern auch wissenschaftliche. Die wissenschaftlichen Spurensucher nennen sich Soziophysiker oder englisch Computational Social Scientists. Und wenn man sie danach fragt, wie sie das finden, dass der Mensch immer mehr digitale Spuren hinterlässt, immer mehr von sich preisgibt, dann steht nicht der drohende Missbrauch der Daten im Zentrum, sondern Begeisterung. Von einem Datenparadies oder Daten-Nirvana spricht zum Beispiel Nina Pfefferman, Professorin für Epidemiologie und Biosicherheit an der Rutgers University in den USA.
It may be not paradise, but certainly leading towards Nirvana.
Nicht gerade vom Nirvana, aber immerhin von einem Paradigmenwechsel, der eine ganz neue, viel detailliertere Sicht verspreche auf ein so komplexes System wie unsere Gesellschaft, spricht Albert Laszlo Barabasi, theoretischer Physiker und Leiter des renommierten Center for Complex Network Research an der Northeastern University.
Certainly it is a paradigm change for us. It is really offering us a chance to look at a complex system, which is the society, in a detail that we could never imagine before.
Noch weiter geht Nicholas Christakis, Professor für Medizinsoziologie an der Harvard Medical School. Er vergleicht die Möglichkeiten, die die digitalen Spuren und deren Auswertung für die Sozialwissenschaften eröffnen, mit der Bedeutung des Teleskops für die Astronomie oder des Mikroskops für die Biologie.
The opportunities presented to us here as social scientists are similar to what the discovery of the telescope offered to astronomers or the discovery of the microscope offered to biologists.
Die riesigen Mengen an Informationen, die wir tagtäglich über uns preisgeben und die dann digital zur Verfügung stehen, auf fremden Firmencomputern, haben Mathematiker, Epidemiologen, Netzwerkforscher und theoretische Physiker auf den Plan gerufen. Wissenschaftler, die große Datenmengen gewohnt sind. Sie nennen sich Soziophysiker, weil sie das Soziale, die Gesellschaft, das physikalische System begreifen wollen. Und dafür kommen die digitalen Daten wie gerufen. Nicholas Christakis.
Now we basically almost in real time can have information about where people are, who they are connected to, who their friends and coworkers are and so forth.
Wir können jetzt beinahe ohne Zeitverzögerung erfahren, wo Menschen sich aufhalten, mit wem sie verbunden sind, wer ihre Freunde und Mitarbeiter sind, was sie sagen, was sie fühlen, was sie kaufen und wie das mit dem zusammenhängt, was ihre Freunde kaufen.
This sort of incredible amount of data, it's as if we had a fleet of super helicopters that were flying above every human being.
Diese unglaubliche, riesige Menge an Informationen, das ist wie wenn wir eine Flotte von Superhelikoptern über jedem von uns kreisen ließen. Das bietet uns die einmalige Chance zu erfahren, was jeder von uns denkt, fühlt und tut.
So begeistert spricht nur ein Wissenschaftler, der ein Forscherleben lang mit Bleistift und Fragebogen für jede Umfrage mühsam Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen musste. Aber mit der großen Menge an digitalen Daten lassen sich eben auch plötzlich soziale Phänomene in großem Stile mathematisch modellieren, ergänzt der Physiker Frank Schweizer, Professor für Systemgestaltung an der ETH Zürich.
Die Physiker haben diese Methoden erlernt in der nichtlinearen Dynamik, in der statistischen Physik. Und Methoden, die in anderen Bereichen der statistischen Physik entwickelt wurden, werden transferiert zur Beschreibung von sozialen Systemen. Das ist die Grundidee von der Soziophysik.
Die Soziophysik sei nur ein Anzeichen für einen generellen Trend in der Forschung, glaubt Frank Schweizer, der auch Wissenschaftsphilosoph ist. Einen Trend hin zum Systemischen, zum Gedanken, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt.
Also es ist schon so, dass alle Fragen, die mit systemischen Eigenschaften zu tun haben, in der letzten Zeit einen Vorrang bekommen haben. Das gilt für Ökosysteme und Klimasysteme genauso wie für ökonomische Systeme im Zeitalter der Globalisierung. Und das gilt auch für soziale Systeme, die heutzutage eben wesentlich stärker verkoppelt sind als vielleicht vor 200 Jahren. Als Wissenschaftsphilosoph sehe ich schon, dass sich im Wesentlichen die Perspektive geändert hat, unter der wir Systeme sehen.
Die Perspektive hat sich also geändert. Das klingt noch etwas abstrakt. Schauen wir uns drei Beispiele an. Beispiel 1. Wie vorhersehbar sind wir Menschen? Mobilfunkdaten geben Auskunft. Der Physiker Albert Laszlo Barabasi von der Northeastern University erhielt von einem Telefonanbieter die anonymisierten Verbindungsdaten von rund 100 Millionen Kundinnen und Kunden. 50.000 davon hat Barabasi über 3 Monate zurückverfolgt.
We wanted to understand how people move around.
Wir wollten verstehen, wie Menschen sich bewegen und vor allem, wie regelmäßig sie sich bewegen. Für eine im letzten Februar im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie erforschten wir, wie voraussehbar Menschen sind. Wenn wir die Bewegungsmuster einer Person haben, wo zum Beispiel jemand gestern um 3 Uhr war, um 4 Uhr, um 5 Uhr und das für die letzten paar Monate, wie gut, fragten wir uns, wie gut können wir dann voraussagen, wo diese Person morgen um 3 Uhr sein wird?
It's a tricky question because we think we have free will and we think we are spontaneous. We always explore new ideas, new places and so on.
Das ist eine schwierige Frage, denn wir denken ja, wir hätten einen freien Willen und wir seien spontan, würden immer wieder neue Orte entdecken. Es sollte also schwierig sein, vorauszusagen, wo jemand morgen um 3 Uhr sein wird. Die Person könnte ja auch ihre Pläne ändern und etwas anderes, Verrücktes unternehmen.
Yet what the data indicated is that we're terribly boring.
Aber unsere Daten zeigen, wir sind unglaublich langweilig. Unsere Mobilität lässt sich zu 93% voraussagen. Das zeigt, dass unser Verhalten sehr regelmäßig ist. Und das wiederum ist eine wichtige Information, beispielsweise um die Verbreitung der Schweinegrippe vorauszusagen.
Die Voraussage über die Verbreitung der Schweinegrippe oder anderer Viren, sagt Albert Laszlo Barabasi, diese Voraussage sei ein hervorragendes Beispiel für die praktische Anwendung seiner Forschung.
To truly understand and to predict how far one particular virus will spread.
Um wirklich zu verstehen und voraussagen zu können, wie stark sich ein bestimmtes Virus ausbreiten wird, muss man wissen, wie Individuen zueinander in Verbindung stehen, wie weit sie reisen, wen sie treffen und so weiter. Da ist die Schweinegrippe ein gutes Beispiel. Viele meiner Kollegen haben sehr genau vorausgesagt, wie sich das Virus ausbreiten würde, lange bevor die Epidemie ausbrach. Und sie haben auch vorausgesagt, dass die Epidemie im Oktober und November einen Höhepunkt erreichen würde und nicht wie das normale Grippevirus im Januar und Februar. Und so ist es auch gekommen. Das war der erste Test, der zeigte, wie wichtig solche Daten sind, um Entscheidungen zu treffen, die ein ganzes Land oder gar die ganze Welt betreffen.
So this was the first kind of real life test, how important these data sets are for taking decisions that affect essentially a whole country or the whole globe.
Anhand der digitalen Spuren, die Menschen beim Reisen hinterlassen, lässt sich also auf die Verbreitung von Viren schließen. Aber nicht nur Albert Laszlo Barabasi und seine Kollegen haben sich der Soziophysik bedient, um die Schweinegrippe vorauszusagen. Auch ein Forscherteam der Firma Google hat in einem Artikel, der letztes Jahr im Fachblatt Nature erschienen ist, zeigen können, wertet man alle Suchanfragen der Internetsuchmaschine Google danach aus, ob das Wort Grippe darin vorkommt, so lässt sich damit feststellen, wo gerade eine Epidemie am Ausbrechen ist. Und zwar einige Tage bevor es öffentliche Gesundheitsdienste feststellen können, die sich auf Daten von Ärzten stützen. Denn Menschen, die Grippesymptome haben, gehen heute häufig zuerst einmal ins Internet, um zu schauen, was sie gegen ihre Erkrankung machen könnten. Häufen sich diese Suchanfragen bei Google in bestimmten Gebieten, so lassen sich daraus offensichtlich sehr genaue Voraussagen über die Verbreitung des Virus machen. Mit derselben Methode konnten Forscher aus Frankreich auch andere virale Krankheiten voraussagen, wie Windpocken und Magen-Darm-Grippe. Und eine italienische Studie versuchte mit den Suchanfragen bei Google eine Zu- oder Abnahme von Arbeitslosigkeit vorauszusagen. Mit der Annahme, suchen außergewöhnlich viele Leute im Internet nach Wörtern wie Stelle oder Arbeit, dürften auch mehr auf Arbeitssuche sein. Und das wiederum könnte ein Hinweis sein auf steigende Arbeitslosigkeit. Doch bleiben wir noch bei der Anwendung der Soziophysik in der Epidemiologie. Beispiel 2. Wie trägt der Mensch zur Verbreitung von Viren bei? Ein Programmierfehler in einem Computerspiel hilft Epidemiologen auf die Sprünge. Die Epidemiologie-Professorin Nina Pfefferman von der Rutgers University spielt leidenschaftlich gern das Computerspiel World of Warcraft, zu Deutsch Welt der Kriegskunst. World of Warcraft ist ein Computerspiel, das Millionen von Spielern gleichzeitig über Internet spielen. Sie kreieren sich dazu eine Spielfigur, einen sogenannten Avatar, der dann in der Spielwelt verschiedene Abenteuer erlebt. Der Avatar kann Gegenstände, Kräfte oder sogar Haustiere erwerben. Die Spieler schließen Freundschaften, kommunizieren per Computer miteinander, arbeiten manchmal in Gruppen auf bestimmte Ziele hin, treiben Handel oder führen Kriege. Am 13. September 2005 führten die Spielentwickler von World of Warcraft als neue Herausforderung für fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler in einem bestimmten Bereich des Spiels die Krankheit schlechtes Blut ein, mit der man sich anstecken konnte. Doch durch einen Programmierfehler breitete sich die Krankheit schlechtes Blut rasant im ganzen Spiel aus. Das war für die Epidemiologin Nina Pfefferman eine einmalige Gelegenheit, die Verbreitung von Viren in einer virtuellen Welt zu untersuchen und sich zu fragen, was man daraus für das richtige Leben lernen kann.
So there was one behavior in particular that we saw within the game world that as epidemiologists we had not considered for the real world.
Besonders ein Verhalten der Avatare in World of Warcraft ist uns aufgefallen. Ein Verhalten, an das wir als Epidemiologen in der realen Welt nie gedacht hatten. Es ist die Neugierde als Triebfeder für menschliches Verhalten. Das heißt, es gibt Menschen, die sich nicht an die Quarantänepläne und Reiseempfehlungen halten. Sie verlassen verseuchte Gegenden nicht oder suchen diese sogar aktiv auf und stecken sich so an.
And so as soon as we saw that within the game itself, we said, oh, of course that's going to happen in real life.
Sobald wir das in der Spielwelt gesehen hatten, war uns klar, natürlich, das passiert auch im richtigen Leben. Reporter zum Beispiel, die in Epidemiegebiete reisen, um darüber zu berichten, oder Mitglieder von Gesundheitsdiensten, die kontrollieren, ob das Nötigste getan wird, oder Neugierige und Familienangehörige, die helfen wollen und sich dann anstecken. Dieses sehr natürliche Verhalten hatten wir aber in unseren Modellen nie berücksichtigt. Seit der Epidemie in World of Warcraft hat sich das geändert.
Eine Epidemie in einem Online-Spiel als Modell für die Wirklichkeit, dank der digitalen Daten der Spieler. Nina Pfeffermans Studie über die Epidemie in World of Warcraft übrigens wurde in der angesehenen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Aber unsere digitalen Spuren verraten nicht nur, wie ein Virus sich mit unserer Hilfe ausbreitet, sondern auch, dass selbst Gefühle, Einsamkeit, Übergewicht und Rauchen ansteckend sind. Das zeigt Beispiel 3. Beispiel 3. Emotionen und Vorlieben von Personen breiten sich aus wie übertragbare Krankheiten. Die Internetplattform Facebook beweist es.
We've become interested in the phenomenon of emotional contagion. And there's a long and old and very respectable literature on emotional contagion in psychology and in sociology.
Wir begannen uns für emotionale Ansteckung zu interessieren. Es gibt eine umfangreiche und respektable psychologische und soziologische Literatur zu diesem Thema. Aber wenn ich wirklich verstehen möchte, wie diese Ansteckung gesamtgesellschaftlich abläuft, wie zum Beispiel Krawalle entstehen oder wie ihre Zufriedenheit nicht nur von der Zufriedenheit ihrer Freunde beeinflusst wird, sondern auch von der Zufriedenheit deren Freunde und gar der Zufriedenheit der Freunde der Freunde der Freunde, Leute, die sie vielleicht nicht einmal kennen. Wenn ich das also verstehen möchte, ist es unglaublich hilfreich, Daten beispielsweise von Facebook oder Twitter zu haben. Daten, die die Verbindungen zwischen den Freunden aufzeigen.
Der Medizinsoziologe Nicholas Christakis von der Harvard Medical School forscht schon seit Jahrzehnten dazu, wie sich Eigenschaften von uns Menschen, die wir oft für beständige Persönlichkeitseigenschaften halten, in sozialen Netzwerken ausbreiten. Wie eben zum Beispiel unsere Zufriedenheit von der Zufriedenheit auch noch so entfernter Bekannter abhängt. Nun also greift auch Nicholas Christakis auf unsere digitalen Spuren zurück, um seine Forschung voranzutreiben.
We've just started to use Facebook for some of our research, and one of the things that we've looked at initially is
Wir haben gerade erst damit begonnen, Facebook als Datenquelle zu nutzen. Wir erforschen beispielsweise, wie sich der Musik-, Bücher- und Filmgeschmack verbreitet. Wir wollen herausfinden, wie genau sich solche Vorlieben ausbreiten. Das wäre sehr schwierig, wenn wir nur Fragebogen hätten. Das auf täglicher Basis zu verfolgen, wäre dann unmöglich. Mit Facebook aber können wir die neuen Vorlieben von Tausenden von Personen täglich erheben und so feststellen, wie solche Vorlieben in sozialen Netzwerken quasi diffundieren, wie die Vorlieben des einen jene der anderen beeinflussen.
Natürlich verändern die Online-Netzwerke selber unser Kommunikationsverhalten und damit auch die Art und Weise, wie unsere Vorlieben sich verbreiten. Das Muster jedoch, sagt Nicholas Christakis, bleibe dasselbe wie bei der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Wir werden viel stärker von unserer Umwelt geprägt, als wir glauben. Sogar weit entfernte Bekannte haben über gemeinsame Freunde großen Einfluss auf uns. Ihre Emotionen und ihre Gewohnheiten färben nachweisbar auf uns ab. Dasselbe, hat Nicholas Christakis zeigen können, gilt auch fürs Rauchen, für Übergewicht und vieles andere. Beispiele für die Anwendung der Soziophysik gäbe es noch Dutzende. Wie Nachrichten in Blogs und Zeitschriften weitergereicht werden, wie erfolgsversprechende Teams arbeiten, am Beispiel des Internetlexikons Wikipedia und so weiter. Die Daten dazu sind vorhanden. Die Soziophysik, die Analyse unserer digitalen Spuren, hat in letzter Zeit einen Sprung gemacht. Je mehr Daten verfügbar sind, desto mehr Fragen tun sich auf und desto mehr Wissenschaftler steigen auch mit ins Boot. Computerwissenschaftler, Psychologen, Physiker, Mediziner, Soziologen, Biologen. Zusammen mit Kollegen fordert der Physiker und Wissenschaftsphilosoph Frank Schweizer von der ETH Zürich denn auch in Anlehnung an den Large Hadron Collider am CERN in Genf, der kleinste Materieteilchen aufeinander krachen lässt, einen Social Knowledge Collider, wo das Wissen all dieser verschiedenen Fachgebiete fruchtbar aufeinandertreffen können.
Die wichtigste Idee bei einem Collider ist ja, dass man Dinge zum Zusammenstoß bringt und es auch vielleicht mal richtig krachen lässt, damit daraus etwas Neues entsteht. Das wird uns natürlich im CERN auf sehr eindrückliche Weise vorgeführt. Und als Physiker bin ich natürlich auch persönlich sehr berührt von diesen Entwicklungen, die ich da aus der Ferne mit beobachten kann. Beim Social Knowledge Collider ist die Idee, dass verschiedene Konzepte aufeinanderprallen, die in unterschiedlichen Gebieten der Wissenschaft entwickelt werden, aber alle dazu beitragen sollen, soziale Systeme besser zu verstehen.
Besser verstehen mit interdisziplinärer Forschung ist das Credo.
Auf der einen Seite haben wir Sozialwissenschaftler, die viel empirische Forschung betrieben haben, die in Sozialtheorien investiert haben, ganze Theoriengebäude. Auf der anderen Seite haben wir diese neuen Online-Medien, die es uns ermöglichen, auf einmal sehr viel zu wissen darüber, was einzelne Individuen tun, wie sie sich darstellen im Internet, mit wem sie interagieren, wie häufig, die in diesen Theorien noch nicht erfasst sind. Und dann haben wir als drittes Element die Leute, die formale Modelle bereitstellen, zum Beispiel in Anlehnung an die statistische Physik. Und die Frage ist, wenn man alle diese verschiedenen Zugangsweisen zusammenbringt, was ergibt es dann letztlich an neuen Einsichten für die Sozialwissenschaften? Das ist eine total spannende Frage.
Das ist alles gut und schön. Andererseits auch gefährlich. Denn wenn Wissenschaftler bereits mit anonymisierten Datensätzen, denn das sind die Datensätze meist, wenn Wissenschaftler sie von Unternehmen wie Google bekommen, wenn also bereits Wissenschaftler so viel über uns herausfinden können, was können dann die Firmen selber über uns herausfinden? Firmen, denen unsere digitalen Spuren gehören. Unsere Spuren, die wir beim Spielen von Online-Games hinterlassen, beim Benutzen von Suchmaschinen auf dem Internet, beim Schreiben von E-Mails, beim Telefonieren. Eine berechtigte Sorge findet die Epidemiologie-Professorin Nina Pfefferman von der Rutgers University in den USA.
I am all of the things you described. I am a player of games. I am a participant in virtual realities. I use Google and email constantly. And I'm very, very aware of the traces that I leave.
Ich mache all das, was Sie beschreiben. Ich spiele Online-Games, ich benutze ständig Google und E-Mail, bewege mich in virtuellen Welten und so weiter. Ich bin mir sehr, sehr bewusst, was für Spuren ich dabei hinterlasse. Zum Teil wegen meiner eigenen Arbeit, aber auch, weil mein Institut zum US-Sicherheitsdepartement gehört. Und eine bestimmte Forschung dort macht ja genau das, aus den digitalen Daten quasi einen elektronischen Fingerabdruck für gewisse Personen zu erstellen. Ich werde also ständig daran erinnert, dass jeder, der will, sehr viel über mich herausfinden kann.
Weniger als Gefahr, denn vielmehr als Herausforderung, beschreibt es Physiker und Wissenschaftsphilosoph Frank Schweizer.
Das ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft. Es ist auch eine Herausforderung für den Datenschutz, selbstverständlich. Und eine Herausforderung für den Einzelnen. Ich glaube, dass die meisten Leute sich nicht darüber bewusst sind, wie viel Spuren sie eigentlich tatsächlich in diesen Online-Medien hinterlassen. Und wie viel Informationen sie über sich selber preisgeben.
Und alles, was wir preisgeben, könne natürlich auch missbraucht werden.
Die Gefahr des gläsernen Menschen, die dann immer irgendwo im Hintergrund existiert, die ist natürlich dann gegeben, wenn andere Firmen diese Daten aggregieren. Wenn sie die Facebook-Daten zusammenbringen mit den Mobilfunkdaten beispielsweise, dann weiß ich nicht nur, mit wem sie im Internet Kontakt haben, ich weiß auch, wo sie sich aufhalten, mit wem sie nicht nur schreiben, sondern sprechen. Wenn ich das wiederum aggregiere mit ihren Kreditkartendaten, dann weiß ich auch noch, wo sie ihr Geld ausgeben, in welcher Form, was ihre Vorlieben sind und so weiter. An der Stelle wird natürlich dann schon ein User-Profil sichtbar, was sich gezielt auswerten lässt für Marketing insbesondere.
Dass wir aber Spuren hinterlassen, das lasse sich nicht vermeiden. Auch außerhalb der Online-Welt nicht, sagt der Wissenschaftsphilosoph.
Wir können kein Leben führen, indem wir keine Spuren hinterlassen. Und ich glaube, ein solches Leben wollen wir auch nicht führen. Wir wollen nicht so ein Leben führen. Ja? Wann immer Sie Ihre Mikrokarte benutzen, da Ihre Bonuskarte beim Bezahlen, dann hinterlassen Sie natürlich Spuren darüber, wer Sie sind und welche Produkte Sie gerade gekauft haben. Die Frage ist, ob das immer schlecht ist. Ja? Vielleicht möchten Sie ja der Migro oder Coop oder einem anderen Großverteiler auch mitteilen, welche Produkte Sie eigentlich bevorzugen, damit diese Unternehmen sich darauf einstellen können und sagen, wunderbar, Leute, die sowas kaufen, kaufen auch was anderes. Vielleicht können wir das mal in ein besonderes Bundle zusammentun. Das muss nicht immer nur negativ sein.
Wie viele Forscher verweist auch Frank Schweizer bei der Datenmissbrauchsfrage in erster Linie darauf, dass er selber zu Forschungszwecken nur anonymisierte Daten bearbeite. Und in zweiter Linie verweist er auf den Gesetzgeber, auf staatlichen Datenschutz, auf Ethikrichtlinien, aber auch auf die Gesellschaft, die entscheiden müsse, wie viel sie von sich preisgeben möchte, im Tausch gegen die Möglichkeiten, die beispielsweise das Internet biete. Für die Wissenschaftler also überwiegt der Nutzen des digitalen Datensammelns, denn die Soziophysik, die Wissenschaft des Auswertens dieser Daten, soll es dereinst erlauben, die Menschheit als Organismus zu verstehen, der, wie andere physikalische Systeme auch, nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und um diese Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, braucht es solche Daten eben. Der Medizinsoziologe Nicholas Christakis von der Harvard Medical School vergleicht das Projekt der Soziophysik mit der Erforschung von Ameisen.
Understanding how we human beings in some ways are like ants can be understood as contributing to and being part of what we call the human superorganism.
In gewisser Hinsicht verhalten wir Menschen uns wie Ameisen. Wenn wir das verstehen lernen, könnte das zu einer Sicht der Menschheit als Superorganismus führen. Wir alle zusammen bilden ein Gesamtes, das andere Eigenschaften besitzt als jeder einzelne von uns. Mein Lieblingsbeispiel ist eines aus der Chemie. Die meisten kennen den Unterschied zwischen Graphit und Diamant. Beides besteht aus Kohlenstoff. Aber wenn man die Kohlenstoffatome auf eine bestimmte Art miteinander verbindet, gibt es Graphit. Verbindet man sie auf eine andere Art, entsteht Diamant. Die Eigenschaften der Kohlenstoffatome sind in beiden Fällen dieselben. Aber die Eigenschaften der Ansammlung von Kohlenstoffatomen, die hängt davon ab, dass und wie die Atome verbunden sind. Das Gleiche gilt für uns Menschen. Wenn man Menschen in einem bestimmten Netzwerk anordnet, wird dieses Netzwerk Eigenschaften besitzen, die nicht in den einzelnen Menschen angelegt sind. Die Soziophysik erlaubt uns nun, die Mechanismen zu verstehen, wie sich Menschen zu solchen Netzwerken verbinden und welche Eigenschaften verschiedene Netzwerke haben,
sagt Nicholas Christakis. Der Physiker und Netzwerkforscher Albert Laszlo Barabasi von der Northeastern University erwartet gar, dass man dereinst menschliche Netzwerke so verstehen und in Gesetzen formulieren können werde, wie heute physikalische Phänomene in der Quantenmechanik.
I think we could make social science and social thinking at the same level as quantum mechanics is today.
Und das, sagt der Physiker und Wissenschaftsphilosoph Frank Schweizer von der ETH Zürich, eröffne auch die Möglichkeit, Systeme wie die menschliche Gesellschaft zu verändern, zum Bessern zu verändern.
Das Fernziel ist natürlich dann auch zu sagen, was sind die Stellschrauben, was sind die Mechanismen, an denen ich jetzt eventuell etwas drehen kann, um eine Situation zu verbessern. Das sind so ganz tiefe Fragestellungen, die mich interessieren und wo ich eben sehe, dass wir jetzt nicht nur mit guten Ideen und Theorien und Computersimulationen aufwarten können, sondern eben auch tatsächlich mit Datenanalysen, die uns Hinweise darüber geben, was solche interaktiven Systeme für eine Eigendynamik produzieren.
Was die noch junge Soziophysik dereinst wirklich zur Verbesserung von sozialen Systemen beitragen wird, darauf darf man gespannt sein. An digitalen Spuren der Menschheit jedenfalls wird es in absehbarer Zeit nicht fehlen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.